Ich freue mich, dass ich wieder einmal in Bamberg bin. Es ist ja schon lange her und ich hoffe, ich bin nicht so stark gealtert, dass ihr euch jetzt nicht mehr an mich erinnert. Ich soll euch ganz herzlich grüßen von meiner Frau. Sie ist heute nicht mitgekommen. Wir haben ein Jugendtreffen der älteren Generation und da ist sie heute Vormittag schon zum Gottesdienst nach Unterhain gefahren und ich werde dann heute Nachmittag dazu stoßen. Ich soll euch auch ganz herzlich grüßen von der Gemeinde Sonneberg, wo ich letzten Sabbat war. Und ich grüße euch auch von der Gemeinde Phuket, wo ich davor war. Phuket ist eine Insel im südchinesischen Meer, etwa 1000 Kilometer unterhalb von Bangkok. Und ich bin sehr oft dort zum Gottesdienst und ich freue mich auch dort Gottesdienst zu erleben, ähnlich wie bei uns, nur etwas länger und etwas wärmer. Vor 14 Tagen waren es 38 Grad im Schatten. Und als man dann die Klimaanlagen ausschaltete, weil ein Mädchen ein Lied sang und dass die Klimaanlagen das nicht stören, da floss ich wie ein Wasserfall davon, sodass der Prediger dann in seiner Predigt sagte, das nächste Mal musst du ein kürzeres Lied singen. Und manche Leute haben sehr stark geschwitzt, hat er mich wahrscheinlich damit gemeint. Es ist schön, dass wir Gottesdienst und Gemeinde überall auf der Welt haben und ich denke, es tut uns auch gut, wenn wir erleben, wie Gott in anderen Ländern wirkt. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen, es ist eine wahre Geschichte und sie ist schon viele Jahre her. Und ich glaube, auch die Kinder werden verstehen, worum es in dieser Geschichte geht. Ein russischer Zar lief durch seinen Garten und er genoss die Stille des Gartens und er genoss das Grün der Bäume und die herrlichen Blüten, die es in diesem Park gab. Und da konnte er immer von seinen Amtsgeschäften ausruhen und fühlte sich richtig wohl und entspannt. Aber eine Sache gab es, die konnte er nicht richtig verstehen. Da stand mitten im Garten stand immer ein Soldat und der schien irgendetwas zu bewachen, aber es gab dort nichts zu bewachen. Und so fasste er sich ein Herz und fragte jenen Soldaten, warum stehst du hier? Und der Soldat antwortete ihm, ich bekam den Auftrag von meinem Vorgesetzten, hier zu stehen. Jeden Tag, jede Nacht, es gab da immer einen Wachwechsel. Und egal, ob es regnet, schneit oder die Sonne scheint, ich muss hier stehen und diesen Platz bewachen. Das machte den Zar natürlich noch neugieriger, weil es gab ja dort wirklich nichts zu bewachen. Und so fragte er den Vorgesetzten, warum steht dort im Garten ein Soldat? Und der Vorgesetzte sagte, ich kenne den Grund auch nicht, aber mir hat man diesen Grund schon aufgetragen von meinem Vorgesetzten und diesen Grund habe ich natürlich dann aufgenommen und habe das meinen Untergebenen so weitergegeben. Und der Zar wurde noch neugieriger und er forschte im Archiv nach und er fand die Antwort in den alten Aufzeichnungen. Vor mehr als 100 Jahren wurde Katharina der Großen ein seltener Rosenbusch geschenkt zu ihrem Geburtstag. Und den pflanzte man dort an jener Stelle ein. Ja, aber Katharina, die Große, lebte schon lange nicht mehr. Der Rosenbusch war schon lange nicht mehr vorhanden. Aber die Aktion oder der Auftrag von damals, einen Soldaten dorthin zu stellen, um diesen Rosenbusch zu bewachen, der war noch aktuell. Und so standen lange nachdem Katharina schon längst tot war, und jener Rosenbusch schon längst verblüht, über Generationen, bei Wind und Wetter, Tag für Tag, Jahr ein und Jahr aus, Soldaten an diesem speziellen Platz im Garten und wussten eigentlich überhaupt nicht, warum. An diesem Beispiel zeigt sich, wie schnell es gehen kann, dass man etwas in seinem Leben tut. Und man tut es vielleicht mit vollem Körpereinsatz. Aber wenn man nach dem Warum gefragt wird, merkt man plötzlich, dass man sich darüber noch gar keine Gedanken gemacht hat. So gut Gewohnheiten und Traditionen sind, man sollte doch eigentlich immer wissen, warum man etwas tut oder nicht. Ich möchte euch einladen, heute über eine Frage nachzudenken. Eine Frage, ob uns das auch passieren kann in unserem Leben, dass wir etwas tun und wissen gar nicht recht warum. Es ist eine Frage, die euch vielleicht eigenartig erscheint. Aber mir ist diese Frage in Asien sehr, sehr oft gestellt worden. Warum glaubst du an Gott? Glaubst du an Gott, weil du in einem christlichen Land lebst, weil dort eben viele an Gott glauben? Oder weil deine Eltern an Gott glauben, so auch du? Würdest du auch an Gott glauben, wenn du in Afrika leben würdest? Oder in Asien? Dort glaubt man nämlich an Buddha. Und in Indien glaubt man an Shiva. Ich glaube, es ist eine interessante Frage. Und ich glaube, es ist auch eine wichtige Frage. Ich würde sogar sagen, eine lebenswichtige Frage. Ich kenne nicht eure Antworten. Aber ich hoffe, ihr habt Antworten darauf. Vielleicht haben euch Menschen das ja noch nicht gefragt. Aber ich möchte euch gern drei Gründe nennen, die für mich wichtig geworden sind und die ich Menschen gerne weitergebe, wenn sie mich fragen, wieso glaubst du an Gott? Der erste Grund, wieso ich an Gott glaube, ist, weil mein Gott ein lebendiger Gott ist. Das klingt für euch vielleicht banal. Aber ist es nicht so, dass viele andere Götter, die es gibt auf dieser Welt, keine lebendigen Götter sind? Ich möchte euch einladen, dass wir einen kurzen Abschnitt aus der Heiligen Schrift lesen, in Matthäus 28. Ich lade euch ein, dass ihr das mit aufschlagt, Matthäus 28 und dort die Verse 2 bis 6. Ich lese es nach einer neuen Übersetzung. Als der Sabbat vorüber war, am frühen Sonntagmorgen bei Sonnenaufgang, gingen Maria aus Magdala und die andere Maria hinaus an das Grab. Plötzlich fing die Erde an zu beben und ein Engel Gottes kam vom Himmel herab, wälzte den Stein von dem Grab beiseite und setzte sich darauf. Er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachposten stürzten vor Schrecken zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel wandte sich an die Frauen. Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier, denn er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ein leeres Grab, das ist der erste wichtige Unterschied meines Gottes zu denen der anderen Götter. Und der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde zu Korinth: Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Und auch die, die in Christus entschlafen sind, die sind verloren. Merken wir, wie wichtig es ist, an einen lebendigen Gott zu glauben? Wenn ich einen toten Gott anbete, kann mir nicht geholfen werden. Er dient lediglich dazu, dass ich vielleicht ein Foto mit ihm mache. In Bangkok steht eines der größten Buddha-Statuen, der sogenannte liegende Buddha, oder Sleeping Buddha genannt. Er ist etwa 50 Meter lang und mit purem Gold überzogen. Es ist in der Tat interessant, dort einmal zu stehen und sich vielleicht auch mit einem Foto ablichten zu lassen. Imposantes Bauwerk, mehr aber nicht. Ob Mohammed, Abraham, Buddha, Marx, Engels, wie sie alle heißen, all diese Religionsstifter oder Religionsgründer, sie sind tot. Diese Menschen können mir keine Hoffnung geben. Sie können mir nicht helfen. Mein Gott, Jesus Christus hingegen, lebt. Ein lebendiger Gott. Er begegnete nach seiner Auferstehung vielen verschiedenen Menschen, zu unterschiedlichen Zeiten, an verschiedenen Orten. Und unter ihnen waren sowohl Männer als auch Frauen. Er begegnete einzelnen, kleinen und großen Gruppen. Und in der Bibel stehen viele Hinweise, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Der erste Grund, weshalb ich an Gott, an Jesus Christus glaube, ist, weil er ein lebendiger Gott ist. Und das zeichnet ihn aus unter all den anderen Göttern, die es auf dieser Welt gibt oder gegeben hat und noch je geben wird. Mein Gott, Jesus Christus, ist ein lebendiger Gott. Der zweite Grund, wieso ich an Gott glaube, ist, weil er mich liebt. Das klingt banal, oder? Lieben denn die anderen Götter ihre Nachfolger nicht auch? Ich sage nein oder nur bedingt. In allen Religionen der Welt muss sich der Mensch die Gunst, die Liebe der Götter erst verdienen. Ist euch das bewusst? Ich bin schon oft in Tempeln gewesen in Asien. Ich habe viele Bekannte, die überzeugte Buddhisten sind. Manche gehen in die Adventgemeinde. Manche haben noch nicht den Unterschied verstanden, wie schön ein Leben mit Gott, mit Jesus Christus ist. Wenn man als Buddhist eine Schuld begangen hat, eine Sünde, und glaubt mir, Buddhisten sind sehr, sehr ernste Menschen und sie nehmen das mit der Schuld in ihrem Leben sehr, sehr ernst, dann müssen sie in einem bestimmten Tempel, in Bangkok alleine gibt es etwa 650 verschiedene Tempel, wunderschöne Bauwerke, und für jede bestimmte Schuld gibt es auch einen bestimmten Tempel. Und man muss dort in diesen Tempel, man kauft dort eine sogenannte Tempelwährung, entsprechend seiner Schuld, die man auf sich geladen hat. Und diese Tempelwährung wird von den Mönchen festgelegt, also die Höhe der Tempelwährung, die man erwerben muss. Und dann geht man in einen Raum, und da sind ganz viele Gefäße aneinandergereiht. Und dort legt man nach einem gewissen oder speziellen Ritual diese Tempelwährung in diese Gefäße hinein. Das dauert ziemlich lange. Und wenn man dann von dieser Tat erfolgreich zurückgekehrt ist, geht man wieder zu einem Mönch und dort kauft man ein Stück Goldfolie. Und diese Goldfolie klebt man dann an einer Buddha-Statue an die Stelle des Körpers, die sündig oder schuldig geworden ist. Dann geht man wieder zurück zu dem Mönch und dort darf man dann eine Lotusblume kaufen, eine wunderschöne Blume. Und die wird dann in heiliges Wasser getaucht und dann bekommt man seine Absolution. Man darf dann zu einem Altar gehen und darf dort Räucherstäbe anzünden. Das dauert recht lange und ist recht kostenintensiv. Und wisst ihr was? Die Schuld ist dennoch nicht vergeben. Ich habe eine gute Bekannte, die mich oft fragt, wieso habe ich das Gefühl, dass meine Schuld mir immer noch nicht vergeben wurde. Ich gehe doch so oft in den Tempel. Ich opfere und tue Buße. Ich bezahle für meine Schuld, tue Gutes, wo ich nur kann. Aber warum liebt mich mein Gott nicht? Warum bin ich nicht so glücklich wie du? So ihre Aussage. Ich habe Menschen gesehen in Thailand, in China, in Hongkong, die bei strömenden Regen auf ihren Knien lagen und haben um Vergebung bei ihren Göttern gebeten. Und sie sind mit Tränen in den Augen davon gegangen, weil die Audienz um war. Und sie erkannt haben, dass sie immer noch belastet mit Schuld und Ängsten wieder gegangen sind, weil eben die Zeit und die Audienz bei ihrem Gott um war. Leider gibt es auch Christen, die glauben, dass man sich die Gunst und die Liebe Gottes irgendwie erkaufen oder erarbeiten muss. Vielleicht durch das Halten der Gebote, vielleicht indem ich immer schön gekleidet jeden Sabbat zum Gottesdienst gehe oder dass ich immer schön opfere, meinen Zehnten zahle. Ich finde das schade, wenn wir so ein Gottesbild haben. Bei Gott ist das nämlich ganz anders. Die Bibel sagt uns in Römer 5, Vers 8, und es lohnt sich, dieses gesamte Kapitel einmal zu lesen. Ich fasse es der Zeit halber zusammen. Dort steht, Gott liebt uns bereits, als wir noch seine Feinde waren. Ist das ein Unterschied? Oh ja, ein phänomenaler Unterschied, den ich gar nicht richtig begreifen kann. Gott liebte mich schon, da war ich noch sein Feind, da kannte ich ihn noch überhaupt nicht. Doch was bedeutet es eigentlich, von Gott geliebt zu sein? Eine Vokabel, die ja heute in aller Munde ist. Liebe. Ich liebe Gott. Woran erkenne ich seine Liebe? Was bedeutet sie für mein Leben? Es gibt viele Gründe und es wäre eigentlich eine Predigt für sich. Aber ich möchte euch gern vier Gründe nennen, die für mich das sehr auszeichnen. Liebe Gottes bedeutet freie Entscheidung in meinem Leben. Gott hat keine Roboter. Er möchte keine Menschen, die auf Knopfdruck das machen, was er möchte. Wir haben die Geschichte von Adam und Eva in der Bibel und sie durften sich frei entscheiden. Leider haben sie sich für die falsche Seite entschieden. Und dennoch liebte sie Gott. Wenn wir die Geschichte lesen, so spüren wir diese Liebe Gottes zu seinen ersten Menschen, obwohl sie sich für die Gegenseite entschieden haben. Sie sind ihm untreu geworden, sie haben ihn belogen und betrogen. Aber Gott liebte sie. Das ist für mich nicht richtig nachvollziehbar, aber dennoch tut es Gott. Und das ist bis heute so geblieben. Jeder Mensch kann sich frei entscheiden, für Gott oder gegen ihn. Aber Gott liebt uns, egal wie wir uns entscheiden. Manchmal verstehen wir diese Freiheit, die uns Gott schenkt, nicht richtig. Es gibt viele Geschichten, die man da erzählen könnte, wie Menschen sich Freiheit vorstellen. Aber ich glaube, noch viel schlimmer ist es, wenn wir die Freiheit ausnutzen, die uns Gott gibt. Und wenn wir uns dann vielleicht auf die andere Seite schlagen, auf die Seite Satans. Wenn wir seine Freiheit in vollen Zügen genießen. No risk, no fun. Tu, was du willst. Einmal ist keinmal. Sei doch nicht feige. Das tun doch alle. Ist doch nichts dabei. Die Aussprüche kennen wir doch alle, oder? Und wohin das führt, erkennen wir an der Weltgeschichte und an dem, was heute noch von einem einst vollkommenen Planeten übrig ist. Von Gott geliebt zu sein, bedeutet, seine Hilfe und Unterstützung zu erleben. In Jesaja 48, Vers 17 steht: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Weg, den du gehst. Und in Hebräer heißt es: Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, niemals werde ich dich im Stich lassen. Die Frage ist doch, woher beziehen wir unsere Hilfe? Beziehen wir sie von Gott, der uns seine Hilfe anbietet, oder beziehen wir sie von irgendwo anders her? Es gibt ja viele Quellen, von denen wir zapfen können, oder? Es gibt immer wieder neue Rezepte zur Lebensbewältigung. Ich kannte mal einen Spanier, der hat sein Haus einrichten lassen nach den Methoden von Yin und Yang. Und da hatte er eine besondere Person eingeladen, die hatte einen Stundensatz von 2000 Euro. Und die hat ihm genau gesagt, wie er sein Bett stellen muss und wo sein Schrank stehen muss. Und ich möchte euch die Summe nicht sagen, die er ausgegeben hat, aber nur das. Er hat danach genauso unruhig geschlafen, vielleicht noch unruhiger, weil er seinen Bankkontoauszug gesehen hat. Und hat alles nicht funktioniert. Unsere Welt ist voller Propheten, voll spiritueller Stars, von erwachten Einsiedlern, erleuchteten Philosophen, Therapeuten und Heilern. Der Glaube an die Sterne ist ein Milliardengeschäft geworden. Der Aberglaube blüht wie nie zuvor. Als ich meine Frau kennenlernte, sie wohnte in der Hausnummer 13. Und glaubt mir, ich hatte viele Berater, die mir geraten haben, diese Frau doch nicht zu heiraten, weil sie in der Hausnummer 13 wohnte. Aber wenn ich das mit heute vergleiche, es ist noch viel schlimmer geworden, was den Aberglauben. Wenn ich meine Belegschaft, meine Angestellten sehe, die glauben ja an nichts und die sind auch überhaupt nicht abergläubisch. Aber wehe dem, das und das und das passiert und man muss zu Silvester das essen und was weiß ich nicht alles, was es da für Reglements gibt. Ja, und in den Illustrierten lesen wir: Fragen Sie Frau Brigitte, schreiben Sie an Dr. Braun, holen Sie sich Rat beim Psychologen Ihres Vertrauens und so weiter. Also es gibt viele Quellen, woher wir Wissen beziehen können. Ich drück's mal so aus: Wenn ich mir einen Staubsauger kaufe, dann lese ich doch die Bedienungsanleitung, oder? Des Herstellers. Nicht? Gut, dann eben bei einem komplizierteren Gerät. Aber es gibt tatsächlich Leute, die lesen die Bedienungsanleitung beim Staubsauger. Und ich habe mich gefragt, bin ich denn nicht mehr als ein Staubsauger? Warum frage ich nicht Gott, meinen Hersteller, meinen Schöpfer, den, der mich geschaffen hat? Warum schaue ich nicht im Wort Gottes nach, wenn es um Lebensweisheiten geht, um Dinge, die für mein Leben wichtig sind? Vielleicht liegt es ja daran, weil ich nicht mehr lernen möchte oder weil ich ja schon so klug in meinem Leben bin und die Wissenschaft ja schon so viel erforscht hat, dass sich diese Ergebnisse alle paar Jahre natürlich völlig ändern, das sei mal dahingestellt. Ich würde euch gern mal mit nach Asien nehmen zum Gottesdienst. Es ist schon viele Jahre her, als ich das erste Mal dort war, und da war ich überrascht. Dort wird man nämlich in der Bibelschule, wie es dort noch heißt, einfach gefragt, auch wenn man nicht die Hände hebt. Und das ist sehr lehrreich, glaubt mir das. Spätestens beim nächsten Gottesdienst besucht, habt ihr eure Betrachtung gelernt. Das könnt ihr mir glauben. Ja, selbst meine Frau wurde gefragt, die zwar kein Wort verstanden hat, ich habe sie dann übersetzt, aber da kennen die nichts. Die fragen dich. Und ich wünschte, dass wir von dieser Dynamik etwas in unserem Leben hätten, dass wir diesen lebendigen Glauben an Jesus Christus in unserem Herzen tragen und dass wir nicht so oft über theologische Kleinigkeiten diskutieren und wie siehst du das und wehe, du siehst es nicht wie ich. Und ja, da sind wir Deutschen schon so richtig massiv. Ich gebe manchmal eine Antwort dort in der Betrachtung, eine ganz normale, für deutsche Verhältnisse normale Antwort. Und dann schauen die mich mit großen Augen an und sagen, oh, von dieser Sicht, theologische Sicht, habe ich das noch gar nicht betrachtet. Wir sind da schon so auf einem Niveau, dass uns der kindliche Glaube vielleicht schon fast verloren gegangen ist. Dass wir das alles ergründen müssen und für alles eine Erklärung haben müssen. Was hat das mit Glaube zu tun? Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr mein Himmelreich nicht erben. Und da geht es um Vertrauen, da geht es um Vertrauen dem Vater gegenüber, Vertrauen Gott gegenüber, dass wir uns ihm ausliefern, dass wir nicht alles erklärt haben müssen, nicht alles verstehen müssen, was in seinem Wort steht. Und schon gar nicht, dass wir uns darüber streiten. Ich las mal im Flugzeug einen Artikel im Fokus. Dort stand, jemand, der den ganzen Tag damit verbringt, nur Tofu und Reiskräcker zu essen, darf sich so heilig fühlen wie jemand, der sein Leben der Unterstützung der Obdachlosen gewidmet hat. Also ich glaube, wir schauen doch lieber in die Bibel, oder? Und fragen Gott, was er mit unserem Leben vorhat und wie er uns einschätzt. Von Gott geliebt zu sein, bedeutet auch Rettung von meiner Schuld. Wir sind alle mit Fehlern behaftet und die Bibel sagt dazu Sünde und ihr Statement ist ganz eindeutig. Und ich möchte euch einladen, dass wir das aufschlagen. Es ist gut zu wissen, wo es steht. In Römer 3, Vers 23. Römer 3, Vers 23. Wir sind alle Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Ich finde diese Übersetzung so schön. Wir haben nichts, aber auch nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Das tut richtig weh, wenn man das liest, oder? Aber es ist die Wahrheit. Und umso schöner ist, dass dieser Gott mich von meiner Schuld freispricht, dass er mir ein Angebot der Gnade macht und dass er das dir und mir macht, ohne Unterschied. Es gibt viele Beispiele im Wort Gottes, wie Jesus Christus mit Sünden umgegangen ist. Ein Beispiel, was für mich ein Beispiel ist, was zeigt, wie Gott, wie Jesus Sünder liebt, ist die Geschichte von jener Ehebrecherin. Ehebruch war damals was ganz Schlimmes, da musste man dafür sterben. Und vom Gesetz her verdiente diese Frau die Todesstrafe durch Steinigung. Und es gab eine ganze Menge Menschen, die Schuld der Frau genau kannten und auch bereit waren, das Urteil zu vollstrecken. Und dann kommt Jesus und schreibt irgendetwas in den Sand, woraus die Ankläger entnehmen mussten, dass auch sie wohl keine weiße Weste hatten. Ja, und dann bot Jesus diese inzwischen recht ruhig gewordenen Menschenmenge an, Wer unter euch ohne Schuld ist, der darf jetzt den ersten Stein werfen. Und langsam löste sich das hausgemachte Tribunal auf. Sie schlichen sich davon. Manche sagen, vertuscht hier Jesus ein Kapitalverbrechen? Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat ganz klar davon gesprochen, was es heißt, Ehebruch zu begehen, und hat sich da sehr klar ausgedrückt. Aber er tut hier etwas anderes, und das zieht sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben. Er gibt nämlich jener zum Tode verurteilten Sünderin einen einfachen Rat, nicht wieder zu sündigen. Jesus zeigt uns, er zeigt dir und mir, was Liebe heißt. Ich frage mich manchmal, wie gehen wir mit Menschen um, die schuldig geworden sind? Vielleicht wenden wir uns von ihnen ab. Vielleicht wollen wir nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Oder wie gehen wir damit um, wenn uns jemand auf Schuld hinweist? Ich bin schon 50 Jahre in der Wahrheit. Was willst du eigentlich von mir? Das mache ich schon immer so. Das haben meine Eltern auch schon so gemacht. Da bringst du mich nicht davon ab. Manchmal lassen wir zumindest die Tür laut hinter uns knallen, damit der andere genau versteht, was ich meine. Jesus ist ganz anders. Er zeigt dir und mir die Liebe. Johannes 3, Vers 16, denn Gott liebte diese Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn auf diese Welt schickte, damit wir nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Was für eine Aussage, was für ein Text. Von Gott geliebt zu sein bedeutet auch, sich von ihm korrigieren zu lassen. Von Gott geliebt zu sein bedeutet nicht, mit seiner Barmherzigkeit zu spielen. Eltern versuchen ja, ihre Kinder auch auf einem guten Weg zu erziehen. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht so. Aber Gott ist natürlich allwissend. Er ist vollkommen, er ist perfekt. Ihm gelingt es schon, wenn wir es wollen. Er weiß genau, was gut für uns ist, und er kennt die Zukunft. Er ist wirklich der perfekte Vater. Manchmal schickt uns Gott Menschen wie Nathan zu David, die uns auf irgendeinen Fehler hinweisen. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von einem Bauern kennt, der sich abmühte, seinen Pflug samt Esel über den Acker zu schieben. Und da kam ein Passant und fragte ihn, was machst du eigentlich? Normalerweise muss doch der Esel den Pflug ziehen. Und da sagt doch jener Bauer, der Esel hat mich heute früh getreten, mit dem rede ich kein Wort mehr. Es gibt einen Text in der Bibel, der für mich sehr wichtig geworden ist und den ich euch nicht vorenthalten möchte. Psalm 139, 23 und 24. Dort steht die Antwort, die wirklich lesenswert ist. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und wenn ich auf bösem Wege bin, dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Wenn das zu unserer Lebensphilosophie wird, zu unserem Credo, dass wir Gott ernsthaft darum bitten, dass er uns zeigt, wo wir stehen und wo wir wirklich auch Veränderung benötigen, dann glaube ich, ist es gut für uns. Aber es kann manchmal auch erschreckend sein, weil uns Gott nämlich das auch zeigt, wo wir Veränderung in unserem Leben brauchen. Den dritten Grund, wieso ich an Gott glaube, möchte ich euch jetzt nennen. Ich glaube an Gott, an einen lebendigen Gott, weil er mir eine begründete Hoffnung gibt, die weit über den Tod hinausreicht. Ist für uns diese Hoffnung schon zum Alltag geworden? Ich lief durch Ayutthaya mit einer thailändischen Bekannten, die uns bei unseren Kindern in Asien immer gut hilft, wenn es um Behördengänge und dergleichen geht. Und sie begann plötzlich teure Fleischbälle zu kaufen und jene Fleischbälle Hunden zu füttern, die dort auf der Straße umherrannten. Und ich fragte sie, warum sie das tut. Und sie sagte mir, wenn ich einst wiedergeboren werde, dann hoffe ich doch, dass ich wenigstens als Hund wiedergeboren werde. Und dann wünsche ich mir, dass es auch Menschen gibt, die sich um mich kümmern. Ist es nicht traurig, in so einer Hoffnung zu leben? Und ihr müsst diese Frau kennen, sie ist so überzeugt, sie ist so freundlich, so liebevoll, so aktiv, dass ich in meinem Leben viel von ihr lernen kann. Aber sie glaubt nicht an Gott. Und somit hat sie diese Hoffnung nicht, von der ich euch jetzt erzählen möchte. Offenbarung 21, Verse 1 bis 5. Offenbarung 21, 1 bis 5. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich schaffe alles neu. Und mich forderte er auf, schreibe, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und alles ist wahr. Ich würde mit euch gern ein paar Texte studieren, die von dieser Hoffnung sprechen, von diesem neuen Himmel, von dieser neuen Erde. Vielleicht ein anderes Mal. Aber stellvertretend gibt es einen Text, der mich neugierig gemacht hat. 1. Korinther 2, Vers 9, wo es heißt, was kein Auge jemals gesehen hat und kein Ohr gehört und worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Also ich glaube ja schon, dass wir uns viel vorstellen können und wir können auch viel träumen und wir können auch die kühnsten Vorstellungen haben. Aber hier steht, etwas wird uns Gott schenken, was noch viel, viel größer ist. Und ich freue mich darauf. Ich freue mich. Und ich glaube, wir werden dort stehen und werden uns an die Stirn fassen und werden sagen, Mensch, wie menschlich waren wir doch eigentlich, dass wir uns das so naiv vorgestellt haben. Ein allmächtiger, ewiger Gott. Was kann er schaffen? Natürlich können wir uns wöchentlich Gurken aufs Gesicht legen. Ich erinnere mich noch, als meine Tochter mit einer Gurkenmaske mir im Haus begegnete. Es war schon etwas dunkel, mich traf fast der Schreck. Aber ob es halt hilft, ist die Frage. Und wir können natürlich auch jedes Jahr mehrmals Urlaub machen. Und es gibt wunderschöne Flecken auf dieser Welt. Wir können uns entspannen, aber wie lange hält es an? Irgendwann können wir auch mit Botox die letzten Falten nicht mehr aufhalten und auch die Haartransplantation hilft wohl nicht mehr. Und wenn ich dann vor dem Spiegel stehe, muss ich erkennen, dass es doch kleine Unterschiede zwischen einem Model und mir gibt. Und was habe ich dann? Ja, ich kenne Menschen, die sind regelmäßig nach Las Vegas geflogen. Aber ich habe noch keinen gehört, der dort den Jackpot geknackt hat. Es gibt viele, viele Modelle, wie man sein Leben verändern kann. Viele Modelle, wie man sein Leben verlängern kann. Es soll Menschen geben, die lassen sich den Kopf einfrieren, weil es für den ganzen Körper wohl nicht reicht, und hoffen darauf, dass es später eine Technologie gibt, dass man sie wieder, ja, was weiß ich. Ich frage mich dann, hoffentlich fällt der Strom nicht aus, ne? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, erkennen wir, dass der Jackpot noch nicht geknackt ist. Ich werde alt und schwach. Und ich erkenne, dass es nichts und niemanden auf dieser Welt gibt, der mir eine begründete Hoffnung gibt, wie dieser Jesus Christus, wie Gott. 2. Petrus 3, Vers 13 wird diese Hoffnung zum Ausdruck gebracht. Und ich glaube, es ist schön, wenn wir an diese Hoffnung nicht nur glauben, sondern wenn wir diese Hoffnung in unserem Leben Wirklichkeit werden lassen. Wir warten auf den neuen Himmel und auf die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der es endlich Gerechtigkeit gibt. Das ist keine Utopie. Ich glaube fest daran, dass das Wirklichkeit ist und Wirklichkeit werden wird. Wer außer Gott kann uns solch ein Versprechen geben? Ich wünsche mir, dass unser Glaube an Gott keine fromme Tradition ist. Und ich wünsche mir, dass unser Glaube an Gott viel mehr ist als eine gute Gewohnheit. Ich wünsche mir, dass wir aus einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus leben, denn schließlich ist unser Gott, an den wir glauben, ein lebendiger Gott. Er ist ein liebender Gott und er ist ein allmächtiger Gott, der mir eine Hoffnung gibt, eine unvorstellbare Hoffnung weit über den Tod hinaus. Deshalb liebe ich meinen Gott und deshalb versuche ich Menschen, die diesen Gott nicht kennen, von ihm zu erzählen. Und ich wünsche mir, egal wie eure Antworten aussehen, dass ihr eure Möglichkeiten nutzt, Menschen zu erzählen, warum glaube ich an Gott. Der Herr segne euch und uns darin und dass wir diese Liebe in unserem Herzen mitnehmen und diese lebendige Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus täglich aufrechterhalten. Amen. Amen.